zufrieden und ankommen ist ja komplett, kommt zwei komplett unterschiedliche Sachen.
Okay, würde ich bei mir ins selbe Gefühl ein.
Ankommen heißt für mich sterben. Ankommen ist doch tot sein. Wann kommst du denn an im Leben? Das ist doch alles ein riesen Journey und das Einzige, wo du vielleicht mal ankommst, ist dann im Grab.
Carmen und Stan sind Vanilla Only.
Servus Stan und servus liebe Vanillis.
Servus zusammen, grüß Gott.
Grüezi.
Grüezi.
Oh, können wir nicht so einen Dödel-Einstieg machen, bitte?
Ist das nicht gerade ein Dödel-Einstieg? Also was ist denn noch dödeliger?
Ja, ich will keinen, ich will normalen. Ich will einfach mal einen seriösen.
Seriös.
Können wir nochmal anfangen?
Ja.
Okay. Servus lieber Stan und servus liebe Vanillis.
Hallo, liebe Carmen, schön hier zu sein. Ich freue mich auf eine neue Folge Vanilla Only mit dir zusammen.
Ich habe doch gesagt, kein Idioteneinstieg.
Hä, ich habe doch meine TV-Stimme gemacht.
Die ist ein peinlich.
Das ist die Werbestimme. So sprechen Synchronsprecher. Alle sprechen so. Frag mal. Da hat Jan van Weide hat ein ganzes Bit in seinem Stand-up genau darüber, wie Jamie Oliver spricht in der deutschen Synchronfassung. Hallo, hier, schaut mal. Und jetzt mache ich einen Hawaii-Toast.
Okay, ja, kannst du bitte aufhören? Ich krieg da hartes Fremdschämen.
Ja, aber so ist es. Das ist tatsächlich so irgendwie, so hat sich das so eingebürgert. Ich weiß auch nicht, wann das passiert ist. Dass man im Synchron so eine ganz eigentlich unmenschliche Art zu sprechen
total
adaptiert.
Total peinlich.
Ja, jetzt ist aber, das ist aber anders, wenn du es anders machst. Ich habe ja, wissen die wenigsten, im Tonstudio meinen Jobanfang gemacht vor, ja, mittlerweile 5 Jahren.
Ist klar.
Und wenn du es anders machst und wenn du versuchst, es natürlich zu machen, dann ist es leider so, dass es super amateurhaft klingt. Man erwartet, dass es in irgendeiner Form diese gedrückte, geknödelte Stimme ist bei einer Werbung. Ist so.
Okay, dann weiß ich das jetzt auch und entschuldige mich für die Kritik an deinem Einstieg.
Okay, alles klar. Ich werde das sowieso alles drin lassen. Also wir fangen jetzt nicht nochmal an.
Schade.
Okay. Ja, herzlich willkommen zu dieser 7. Folge Vanilla Only. Wir haben ja mal gesagt, wir machen 10. Ja? Das heißt, wir haben jetzt noch 3 vor uns.
Wahnsinn.
Oder vielleicht machen wir auch mehr, wer weiß es schon. Und also das Tolle ist ja, dass wir ein wöchentlicher Podcast sind und wir nehmen den auch tatsächlich wöchentlich auf, was bedeutet, wir sind immer sehr aktuell. Wir sind sehr aktuell unterwegs und können auch gegebenenfalls über Dinge, die in unserem Leben passieren, recht aktuell sprechen, so dass es vielleicht noch nicht so lange her ist, dass man vergessen hat, wie man sich in so einem Moment
auf
gefühlt hat.
Auf was spielst du da gerade schon wieder an?
Nee, ich wollte einfach nur als Intro vielleicht einmal kurz, wir haben ja nach wie vor auch einerseits viele HörerInnen, die uns früher zugehört haben, wo wir auch viel über Familie und Kinder gesprochen haben. Wir haben übrigens aber auch viele neue HörerInnen, vor allem auf der Plattform Podimo. Also alle, die da zuhören, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich wollte aber trotzdem einmal etwas erzählen aus unserem kleinen Skiwochenende, weil ich musste fast schon wieder ein bisschen lachen. Wir haben ja, ich glaube, vor 2 Folgen das Thema Beziehungsretro gemacht. Wir haben uns ja Dinge vorgenommen. Und
ja.
Und ich habe auch ganz bedeutungsschwanger und mit ernster Stimme gesagt, hey, lass uns bitte auch mal unsere Unterschiedlichkeit feiern. Ja, und nicht immer so genervt davon sein, dass wir so unterschiedlich sind.
Aber du hast doch gesagt, wir sollen unsere Gemeinsamkeiten feiern und die unterschiedliche
oder das.
Und die Unterschiede einfach unter den Teppich kehren. Das war doch dein Approach.
So war's. Ganz genau. Du hast gut zugehört.
Immer, Stan.
Und dann hatten wir aber dieses Wochenende wieder so eine Situation, wo man schon sagen muss, am Ende saßen alle im Auto, alle haben geheult und es war eher das Thema, warum sind wir zusammen? Wie kann das sein? Warum?
Echt? Auf welche Situation spielst du da an?
Es ist folgendermaßen gewesen.
Boah, nee, das ist ja fies, wenn du das jetzt erzählst.
Ja, dann erzähl du mal deine Sicht der Dinge und ich sag dann, wie es wirklich war.
Nee, ich habe gelernt, in der Verhandlungsführung, es ist eigentlich besser, immer den anderen zuerst kommen zu lassen. Und dann kann man drauf eingehen. Darum.
Das, so mache ich es auch beim Sex.
Ja, das ist sehr schön von dir. Also, du fängst an.
Ich fange an, dankeschön. Ich erzähle das gern, weil ich sage in der Verhandlungsführung, auch wenn ich kein Coaching dazu gehabt habe, der Erste, der redet, bestimmt das Narrativ. So ist es doch.
Also, ja, aber der Zweite kann es dann halt nochmal umdrehen.
Naja, gut. Also, es war folgendermaßen. Wir haben eine 5-jährige Tochter und einen 7-jährigen Sohn. Und wir haben ein gemeinsames Skiwochenende, was uns Carmen geschenkt hat als Weihnachtsüberraschung, haben wir vor uns gehabt und wir haben uns alle gefreut, Skifahren. Die Kinder finden das auch toll, die können auch gut fahren. Die sind natürlich durch Carmen schon mit 6 Monaten auf ein Snowboard gestellt worden und irgendwo am Gärtnerplatz, glaube ich, im Kreis gezogen worden, um Balance zu üben. Ist tatsächlich passiert, ich denke mir das nicht aus. Und
ich finde das nicht so komisch.
Nee, ich fand das auch, das war lustig und das, und ich meine, man sieht es ja auch. Die beiden können das schon ziemlich gut für ihr Alter. Überraschend gut, finde ich. Nur in meiner Vorstellung, ich bin ja nun Kölner, Flachländer, möchte ich sagen.
Hm.
Die Berge sind nicht in meiner DNA. Ich kann Skifahren, aber ich kann es nicht, also ich habe das... Das letzte Mal, dass ich Skifahren war, ist 8 Jahre her.
Da warst du noch frisch verliebt und hast dich von mir auf den Berg zerren lassen.
Da habe ich da noch mitgemacht.
Ja, dieses Mal musste ich es als Geschenk tarnen.
Genau. Und dann sitzen wir im Auto und besprechen so, was wir so vorhaben. Und ich weiß gar nicht, wieso du das gesagt hast. Ich glaube, ach so, weil ich habe Bedenken geäußert, dass meine sportliche Verfassung für so einen ganzen Tag auf Skiern mit Kindern vielleicht gar nicht ausreichen. Und dann hast du den folgenden Satz gesagt, naja, wir fahren ja heute eh nicht viel.
Wir hatten auch 2 Kinder dabei, wir sind auch nicht viel gefahren.
Also ja. In meiner Welt sind wir so viel gefahren. So viel gefahren. Weil es war dann nämlich so, ich habe mir vorgestellt, Kinderhügel, Zauberteppich. Ich dachte halt, es wäre so von der Steilheit, vom Gefälle her,
ja.
Weißt du?
Ja.
Wäre es so, dass wenn ich mich aufrecht hinstelle, ich auf der Stelle stehe.
Dass du eigentlich nach hinten wieder runterfährst.
So. Und die Wirklichkeit war, dass wir dann mit der Gondel hochgefahren sind und ich habe eben geschaut, ich glaube, ich krieg's leider nicht hin, hier Kapitelbilder reinzustellen, weil ich habe auf der Skigebietskarte habe ich am Abend da gesessen,
Alter.
Und habe einmal ausgemalt, wo wir an dem Tag lang gefahren sind.
Also.
Und es war ein kompletter Kreis durch das komplette Skigebiet.
Stan, wir sind 3 Pisten. 3 fucking Pisten.
Ein Ziehweg hier, da mussten wir eine rote Piste crossen. Ja, also es war für meine Begriffe, war es das längste, was ich jemals am Stück auf Skiern gestanden bin.
Mir kam es vor, als wäre ich mit 2 Kleinkindern und einem Rentner unterwegs. Und der Rentner hat dann am Ende des Tages sich dann in unserer Ferienwohnung hingesetzt mit einem Edding und auf dem Pistenplan hat er so angestrichen die 3 Pisten. 3, es war wirklich nicht so viel, die wir gefahren sind und meinte, du hast mich durchs ganze Skigebiet gejagt. Und dann hat er das in seiner Männer-Selbsthilfegruppe via Slack geteilt. Und ich weiß ja nicht, was die Copy dazu war, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich natürlich wieder so der gemeine Drache war, der dich einfach durchs ganze Skigebiet gejagt
unter
hat.
Unter falschen Vorsätzen.
Unter falschen, also, genau. Ich habe dich auch noch reingetrickt, Ekler, ja. So wie ich das immer mache.
Absolut.
Generell auch mit allen Männern, die ich kennenlerne, die werden immer erstmal reingetrickt in irgendwelche Situationen.
Ja.
Ich mag das auch. Mir macht es auch richtig Spaß, meine Familie in Discomfort zu bringen. Ich brauche das.
Also ganz ehrlich, es gab einen Moment, da war ich nicht sicher, ob ich da lebend rauskomme. Ja,
Alter.
Also war folgendermaßen, jetzt die,
das triggert
man muss,
mich so hart, wer auf einer blauen Piste sagt, er hat im Moment, wo er denkt, er kommt nicht lebend raus, der hat was falsch verstanden
im
Leben.
Es war eine blaue Piste, die aber eine rote Piste in der Mitte hatte. Das heißt also von oben, also man musste praktisch geradeaus durch, um auf der blauen Piste zu bleiben und von oben kam aber eine rote Piste runter. Und dann gab es die Situation, dass man halt so ein Stück rote Piste runter musste.
10 Meter.
Ja, 10 Meter sind verdammt weit. Und wenn das so steil ist, das ist schon ein Stück. Und dann musste ich ein Kind zwischen die Beine nehmen und dann eben da so runter. Und da reichen meine Fähigkeiten einfach auf Skiern nicht. Ich bin ja selber unsicher. Und da, wenn dann rechts und links die Leute an dir vorbei runtersausen, ey.
Stan, da ey, ist keiner, schick, also diese Erzählung, die Art, wie du das darstellst.
Ja, und die haben auch alle so Ketten in der Luft geschwenkt und haben so Hörner aufgehabt,
ja,
und haben geschrien.
Ja.
So kam mir das vor in dem Moment.
Ja.
Und ich habe schützend mich über meine Tochter geworfen und versucht, sie so rücklings.
Warum kam das Kind dann so viel früher an als du, wenn du sie schützend zwischen deinen Beinen hattest?
Das war lange nach den von dir beschriebenen 10 Metern, dass ich sie wieder gehen lassen konnte. Und dann ist sie selber weitergefahren.
Ist klar.
Aber gut, ich gebe dir in einer Sache recht, ich hätte sie einfach alleine fahren lassen.
Natürlich.
Du hast das andere Kind zwischen die Beine genommen. Ich mach dir doch einfach nur nach, was du machst. Du bist doch der Coach hier.
Aber ich weiß ja, was ich mache.
Ja, ich habe keine Ahnung, was ich mache.
Ja.
Du hast gesagt, du wärst Skilehrerin gewesen.
Das habe ich nie gesagt. Ich war nie Skilehrerin. Bullshit.
Das ist doch 100%, hast du das mal erzählt, als wir uns kennengelernt haben.
Ich habe Snowboardkurse gegeben. Ich war nie Skilehrerin.
Das meine ich doch. Schneelehrer. Gibt es da nicht irgendwie so einen Allgemeinbegriff?
Du machst doch irgendwo Sport, hast du ja doch mal gemacht.
Genau, du standest doch da irgendwo im Schnee und hast Leuten erklärt, wie es geht.
Pass auf, Stan hat es dann um diese Kurve rum geschafft, auf den Ziehweg und ist dann erstmal komplett ausgestiegen. Ski abgeschnallt,
ja,
laut geatmet, war ungefähr dem Weltuntergang nahe.
Ich musste mich erstmal beruhigen.
Ja, du musstest dich erstmal beruhigen. Ich dachte, das Wochenende ist gelaufen. Ich habe uns eigentlich schon wieder im Auto nach München gesehen, um ehrlich zu sein.
Ja.
Und ich dachte schon wieder so, fuck. Fuck.
Wie ist das passiert?
Wie kann das sein, dass
ich... Wie sind wir hier angekommen? Wieso?
Ja. Why?
Ja, das haben wir uns beide in dem Moment gefragt. Ja. Und auch noch lange auf dem Weg nach Hause. Und trotzdem sitzen wir heute wieder hier. Ja.
Das versteht kein Mensch.
Das versteht wirklich kein Mensch.
Ich glaube, der Grund ist, dass wir einfach beide super empathische Menschen sind und beide an vielen Stellen einfach die Leben und Leben lassen Attitude haben. Und dann raffen wir uns ja doch immer zusammen.
Ich will nur kurz die Geschichte auch noch mit einer positiven Note zu Ende führen. Und das ist ja, dass wir einen wunderschönen zweiten Skitag dann hatten.
Am Zauberteppich.
Wo es für alle gepasst hat, wo wir auch coole Hänge gefahren sind, auch durchaus hier und da so ein bisschen über Grenzen gegangen sind, ne? Zum Beispiel erstes Mal Sessellift fahren mit den Kindern und so. Also
wie du über Grenzen gehen definierst versus ich, ist schon echt interesting.
Ja, aber es sind ja Sachen, die sie zum ersten Mal machen. Das ist schon aufregend. Also so eine Skilift-Situation, weißt du, wie aufregend das ist für Leute, die das nicht jeden Tag machen? Da gibt's TikTok-Videos dazu. Wie Leute sich am Skilift hinpacken.
Ja, die Kinder und der Rentner haben es gut gemacht.
Wir sind auf jeden Fall ohne Knochenbrüche da rausgekommen und freuen uns schon auf den nächsten Skilift.
Ja, die Stimmung steigt. Gut.
Gut, okay, das als kleines Intro.
Ich finde es eigentlich ein gutes Intro für das eigentliche Thema der Folge.
Ja.
Weil jetzt kannst du eigentlich direkt überleiten von deinem Rentner-Dasein zur Midlife-Crisis.
Midlife-Crisis soll heute unser Thema sein. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich mich gerne damit noch mal ein bisschen näher auseinandersetzen würde und habe ein bisschen was mitgebracht, das ich dir heute präsentieren möchte. Es kam zustande für alle, die hier erst einsteigen, weil wir in einer der letzten Folgen einen Kommentar unter einer Folge hatten. Da hast du erzählt in deiner Beziehungsretro, dass du als Vorsatz für 2025 hast, du möchtest im Club oder auf einem Festival knutschen. Und dann hat ein Hörer geschrieben, sind das eigentlich Symptome einer Midlife-Crisis, wenn man Knutschen im Club als Jahresziel hat? Und da habe ich mich insofern angesprochen gefühlt, als dass es durchaus Momente gab, vor allem in meinem Jahr 2023, also das ist schon ein bisschen länger her, wo ich hier große Runden gedreht habe, immer mit Schritte machen und so, und habe mich gefragt, ob ich eine Midlife-Crisis erlebe gerade, ob das ist, wie ich mich fühle.
Mhm.
Und bin dem nie weiter nachgegangen und ich fand es total spannend, in Vorbereitung auf diese Folge mal so ein bisschen rauszuarbeiten, was ist das eigentlich, eine Midlife-Crisis? Woher kommt der Begriff? Was ist damit eigentlich gemeint?
Mhm.
Und wir werden heute auch rausfinden, ob wir beide in einer Midlife-Crisis stecken.
Interessant, bin ich ja mal gespannt.
Es ist also wieder eine #Mitmachfolge. Ja, ich freue mich schon sehr. Aber jetzt mal als erste Frage an dich, was assoziierst du mit dem Begriff Midlife-Crisis? Was bedeutet das nach deinem Verständnis?
Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie nur sowas, was Männer haben, die Familien haben, die in ihrer Beziehung nicht glücklich sind und die irgendwie kurz mal so frei brechen wollen.
Damit hast du auf jeden Fall einerseits schon mal recht, es wird vor allem Männern zugeordnet, das ist richtig, beziehungsweise wenn man im Kontext von Frauen über Midlife-Crisis spricht, ist es meistens sehr anders ausgeprägt.
Mhm.
Dazu kommen wir dann später noch. Fällt dir noch irgendetwas ein, wo man, wenn man das sieht, sagt, oh guck mal, der muss aber in der Midlife-Crisis sein?
Ja, wenn jemand
ein
Motorrad fährt
so,
plötzlich.
Sehr gut, genau. Es hat nämlich oft auch einen Bezug zu dem Erwerb von Statussymbolen in irgendeiner Form.
Aber ein Motorrad, da geht es ja nicht so ums Statussymbol, sondern eher so den Need for Speed, oder?
Es geht um ein Freiheitsgefühl.
Ja.
Und das hat auch ganz viel zu tun mit dem Midlife-Crisis-Kontext sozusagen.
Mhm.
Einmal kurz zur Geschichte der Midlife-Crisis sozusagen. Also
okay.
Der Begriff wurde geprägt vom Psychoanalytiker Elliot Jack 1957 schon. Und das super Spannende hier, was ich auch nicht wusste, ist, dass er Künstlerbiografien studiert hat und analysiert.
Mhm.
Und Künstlerbiografien hatten eine Gemeinsamkeit für ihn, nämlich zur Mitte des Lebens ein Infragestellen des eigenen Werks. Das finde ich insofern spannend, als dass in mir ja schon auch ein kleiner Künstler lebt, der ab und zu ja auch den Weltschmerz embraced. Und
ab und zu?
Ab und zu, genau. Und ich glaube, es ist ein großer Unterschied, wie der Begriff so inzwischen popkulturell verstanden wird und wie er entstanden ist sozusagen. Also das ist ja ein sehr allgemeines Thema inzwischen. Und im Ursprung ist es aber tatsächlich etwas, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Werk. Und das hat dann erst so seinen Einzug in den Mainstream gehabt 1970. ungefähr. Da gab es dann verschiedene Publikationen, Bücher haben da Bezug drauf genommen. Und so ist der Begriff dann letztendlich auch in den 80er, 90er Jahren immer stärker zu einem Mainstream-Begriff geworden. Wie genau, wie du beschrieben hast, vornehmlich ein männlich geprägtes Phänomen, die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit, das Verständnis davon, dass das Leben nicht unendlich ist und das Fehlen der Jugend, die Auseinandersetzung damit, dass man nicht mehr 20 ist, dass die ersten Alterserscheinungen einsetzen und dass man sich das irgendwie zurückholen will. Und das vornehmlich zum Beispiel über den Porsche, der irgendwie das Gefühl vermittelt als Marke von Jugendlichkeit und Geschwindigkeit und Dynamik.
Das ist ja ultra traurig, gell? dass du es dir auf eigenem Weg nicht mehr zurückschaffst. Und dann musst du dir sowas kaufen, dass du dir ein Gefühl kaufen musst. Du kaufst dir ein Objekt, das dir ein Gefühl geben soll, wo du eigentlich schon sicher sein kannst, dass das Objekt das überhaupt nicht kann.
Ich habe in der Recherche nachgelesen, symbolische Selbstergänzung nennt man das in der Psychoanalytik. Das heißt also, du versuchst, etwas über einen externen Gegenstand herzustellen. Ich kann das schon verstehen, weil es ja der einfachste Weg ist, theoretisch. Die Veränderung von dir selbst, die Reflexion und die damit einhergehende, sagen wir mal, Transformation, dass du über diese Gedanken hinauskommst, das ist ja viel, viel anstrengender, viel, viel schwieriger, erfordert viel mehr Zeit, als einfach zu sagen, okay,
Objekt zu kaufen.
Meistens ist es eben natürlich auch so, der Begriff wurde in der Generation geprägt, in der viele Menschen einen wirtschaftlich krassen Aufstieg gemacht haben und entsprechend in der Mitte ihres Lebens auch in der Lage waren, sich Dinge zu leisten. Und dann ist es der einfachste Weg, das Problem mit Geld zu erschlagen und zu sagen, gut, dann kaufe ich mir jetzt das und dann verändert das vielleicht was. Und kurzfristig mag das ja sogar so sein, langfristig nicht. Da kommen wir aber später noch zu.
Interessant, ja.
Jetzt sind wir aber noch nicht Mitte 50.
Nein.
Das heißt, die Frage für mich war auch so ein bisschen, ist die Midlife Crisis ein Phänomen, das du erst um diese Altersgrenze herum erfährst oder kann das eben früher passieren? Wie gesagt, ich habe mich ja so ein bisschen gefühlt, als wäre ich in einer Midlife Crisis.
Du fährst ja auch Ski wie ein Mitte 50-Jähriger, von dem her vielleicht passt das ja auch einfach.
Vielen Dank, danke. Und der Begriff, der so um die 2000er dazugekommen ist, ist die Quarter-Life-Crisis. Das Spannende ist, wir befinden uns genau zwischen beiden Krisen sozusagen, weil die Quarter-Life-Crisis bezieht sich eigentlich auf eine Phase Ende 20, wurde geprägt durch das Buch Quarter-Life-Crisis, die Sinnkrise der Mitzwanziger von Abby Wilner und Alexander Robbins. Und da geht es tatsächlich eher so um eine Gesellschaft, die sich so weit gewandelt hat, dass junge Menschen ein unglaubliches Überangebot an Optionen haben, wie sie ihr Leben gestalten. Und dadurch kommt eine Überforderung und dann eben auch eine Orientierungslosigkeit zustande.
Die Sache ist, am Ende der 20er hatten wir gar keine Zeit für eine Quarter-Life-Crisis und wir hatten auch gar nicht dieses Überangebot, weil wir hatten ja da Kinder. Also bei uns gab es da ja in dieser Phase einen super klaren Purpose und wenn du gerade frisch Kinder hast, bringt dir ja das ganze Überangebot nichts, weil du kannst es ja eh nicht nutzen.
Aber lass uns da nochmal kurz reingehen sozusagen, weil das würde mich sehr interessieren, spring noch mal 5 Jahre zurück in deine Mitzwanziger.
Ob ich da eine Sinnkrise hatte?
Im Sinne von, ist das der richtige berufliche Weg? Bin ich hier richtig? Will ich das eigentlich so? Bin ich auf dem richtigen Pfad zu dem Mensch, der ich werden will? Sind das Dinge, die du dich gefragt hast?
Ich glaube, und von allem, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ich habe das schon mein Leben lang. Also ich hatte das schon zu Schulzeiten, dass ich das Gefühl hatte, das ist irgendwie nicht das System, das zu mir passt. Ich habe das schon immer super viel hinterfragt. Ich war, glaube ich, schon immer jemand, der so gesellschaftlich gesetzte Rahmenbedingungen nicht einfach akzeptiert hat, sondern immer irgendwie versucht hat, sich ein bisschen so rumzuschlängeln und da sehr reflektiert war. Von dem her kam das mit Sicherheit nicht mit Mitte, also ich kann nicht sagen, das kam zu einem bestimmten Zeitpunkt bei mir.
Ich meine, bei dir war es ja schon auch so, dass du hast im Ausland studiert, hast dann auch im Ausland gelebt lange. Ich glaube, du bist ja schon immer jemand gewesen, der viele Optionen für sich auch in Betracht gezogen hat, viele unterschiedliche Lebenskonzepte. Ich meine, es gibt sicherlich in einer Parallelwelt eine Carmen, die bis heute woanders lebt.
Es ist so witzig, gell? Ich habe ja letztes Jahr beim Kitesurfen auf Mallorca, habe ich ein Mädel kennengelernt, die war Spanierin, die war genauso alt wie ich und wir fanden uns super sympathisch und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass wir irgendwie das Leben des anderen für uns auch funktionieren würde. Und sie hatte halt das voll das, total, ja. Sie hatte genau das gegenteilige Leben wie ich. Und wir hatten aber auch total viele Anknüpfungspunkte und Sachen, die wir parallel gemacht haben. Ich glaube, wir sind beide so ein bisschen dieser Free Spirit, fanden beide Surfen geil, haben beide irgendwie viel Yoga gemacht, beide viel getravelt. Dann hatten wir sogar noch irgendwie so ähnliche kleine Tattoos. Und dann meinte sie, hat sie mir halt erzählt, was sie gerade macht, dass sie halt gerade voll die Auszeit nimmt, dass sie dann im Campervan pennt, dass sie in einem Hotel arbeitet und da eben die Surfkurse macht, die ganze Zeit am Strand rumhängt. Und dann da meinte ich so zu mir, ja, da gibt's eine Version von mir, die sich das auch für sich vorstellen könnte. Und dann habe ich erzählt, wie mein Leben ist und dann meinte sie, ja gut, sie ist natürlich auch Mitte 30 und irgendwie fragt sie sich auch, ist das alles? Du hast zwei Kinder, du hast eine Karriere, du hast...
Einen attraktiven Mann?
Einen extrem
hast
attraktiven...
Hast du Bilder von mir gezeigt?
Ja, nur, immer.
Kann ich die Nummer haben?
Forget it. Die war ultra hot.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja, Kitesurferin. Da muss man, glaube ich, hot sein.
Und es war tatsächlich, ja, so ein bisschen spannend einfach zu sehen.
Ich finde das total erstrebenswert, ist doch eigentlich ein Kompliment an euch beide, ne? Also da offen zu sein. Ich habe mich versucht auch mit der Frage zu konfrontieren und für mich war es irgendwie so, ich glaube, ich habe mir nie diese Fragen gestellt von Orientierung, also jedenfalls nicht in meinen 20ern, weil ich immer so ein klares Ziel vor Augen hatte. Ich wollte immer einfach Geschichten erzählen und große Dinge schaffen und Entertainment schaffen und ich hatte da meine ganz klaren, großen, riesigen, niemals erfüllbaren Träume, ja, wie ich heute weiß. Das sind ja alles Ziele gewesen, die larger than life waren, aber ich habe da einfach für mich entsprechend irgendwie immer den Weg gesehen. Solange ich kreativ arbeiten kann, war für mich alles gut und alles klar.
Ja, ich war halt schon immer viel zerstreuter. Ich wollte irgendwie die Welt sehen, ich wollte Kinder, ich wollte einfach viel. Ich glaube, wir wollten beide viel, aber du warst halt immer sehr fokussiert auf eine Sache und bei mir ist die Energie in viele Bereiche gelaufen.
Du hast ja mal in einer der letzten Folgen gesagt, dass du eigentlich der Mensch geworden bist und jetzt das Leben lebst, was du immer haben wolltest. Ich habe das in eine Frage gegossen, die ich mir schon auch immer wieder stelle. Werde ich jemals das Gefühl haben, angekommen zu sein?
Ja, ganz kurz, dass ich der Mensch bin, der ich immer sein wollte, natürlich auch mit Abstrichen. Also.
Hä, wieso? Nee, klar.
Also klar, mit 1000 Abstrichen, aber in einem gewissen Spektrum ist es schon all right, wie es ist.
Ja, weil das Gefühl, angekommen zu sein oder nochmal umformuliert, das
Gefühl.
Warum
will man denn angekommen sein?
Das wünsche ich mir schon. Ich finde das schon erstrebenswert. Oder vielleicht anders formuliert, das Gefühl, zufrieden zu sein mit etwas. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich permanent auf der Suche nach etwas bin, was ich vielleicht eigentlich habe.
Ja, aber zufrieden und ankommen ist ja komplett... Kommt zwei komplett unterschiedliche Sachen.
Okay, würde ich bei mir ins selbe Gefühl ein.
Ankommen heißt für mich sterben. Ankommen ist doch tot sein. Wann kommst du denn an im Leben? Das ist doch alles ein riesen Journey und das Einzige, wo du vielleicht mal ankommst, ist dann im Grab. Aber alles dazwischen ist doch das, was geil werden muss.
Ich verbinde Ankommen irgendwie mit dem Gefühl, zufrieden und befriedigt zu sein mit dem, was ist sozusagen und nicht zum Beispiel in Bezug auf diese großen Träume auch einfach damit seinen Frieden machen zu können, dass eben manche davon nicht wahr werden. Und dass man nicht ständig in den Garten vom anderen guckt und das Gras ist so viel grüner auf der anderen Seite.
Aber ich glaube, das ist ja ein Thema, das du ja generell so ein bisschen hast. Und da hatten wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Man erreicht irgendwie einen Milestone und dann will man mehr. Es ist ja total lächerlich. Ja, du hast ich habe jetzt das Gehalt bekommen, das ich immer haben wollte. Das hatte ich mir mal tatsächlich auf eine Liste geschrieben. Das ist der Betrag, den ich erreichen will.
Jetzt
so,
willst
den
du mehr.
Habe ich jetzt. Jetzt will ich mehr.
Natürlich.
Ist doch total bescheuert. Ja. Warum? Selbst wenn ich jetzt mehr Geld hätte, der Impact auf mein Daily Life wäre extrem gering wahrscheinlich, weil ich würde gar nicht so viel mehr kriegen, dass es mir irgendwas bringt. Es ist ja total traurig, dass der Mensch so ist. Und die eine Sache will ich noch sagen. Du tust so, als wärst du krass unerfolgreich. Du hast ja mega Erfolg. Du hast ja super viel geschafft. Du bist ja ein super, super cooler Mensch. Dich valuen alle, auch in deiner fachlichen Expertise. Du reist unheimlich viel im Job, hast nebenbei noch eine Familie. Eigentlich hast du so viel erreicht. Du schaust halt nur mit deinem Blick immer auf die Sachen, die du nicht hast.
Ja, kein Oscar, kein Golden Globe,
ja, okay.
Kein Grimme Online Award,
ja, gut.
Kein
Deutscher Reporterpreis.
Deutscher Reporterinnenpreis, den habe ich tatsächlich oben im Wohnzimmer stehen.
Siehst du?
Allerdings natürlich nicht als Einzelleistung, sondern
aber,
als Gruppenleistung.
Also sorry.
Ja, ich will
ja,
den Credit
nicht. Du willst die Credits nicht alleine haben.
Will ich nicht alleine haben, richtig. Aber ja, Ich glaube, das ist ein großes Thema, Achtsamkeit, Schätzen von dem Erreichten ist auch tatsächlich eine der Handlungsanweisungen, wie komme ich denn aus einer Midlife-Crisis wieder raus, wenn ich eine habe. Ne, es geht ganz viel darum zu schätzen, was passiert ist, zu schätzen, wer man ist und mit sich selbst da im Reinen zu sein.
Journaling.
Das ist sicherlich auf meiner Liste von Dingen, die man tun kann, um da rauszukommen, steht das drauf, da kommen wir später nochmal dazu. Ich habe jetzt nochmal einen Aspekt rausgearbeitet, und zwar das Thema offene Beziehung, weil das war ja so ein bisschen der Ursprung des Kommentars. Und dahinter steckt ja so ein bisschen, ist man, wenn man die Beziehung öffnet, sind das Symptome einer Midlife-Crisis. Wie empfindest du das? Was glaubst du, wie Leute das von außen wahrnehmen, dass wir unsere Beziehung geöffnet haben?
Ich glaube, die denken, okay, die haben halt Beziehungsprobleme und das ist der easy way out. Ich glaube, das wird ganz oft in der Gesellschaft so wahrgenommen.
Ja.
Die haben halt Kinder und wollen sich nicht trennen, weil sie Kinder haben und so ist halt der easy way out.
Ich glaube, aber am Ende steht die offene Beziehung im starken Kontrast zu dem Thema Midlife-Crisis, weil es vor allem mit einer gemeinsamen Entscheidung zu tun hat, weil es vor allem mit einer gemeinsamen Kommunikation, mit Reflexion zu tun hat, weil es anstrengend ist, weil es Aufwand erfordert, während Midlife-Crisis ist eher eine impulsive Phase, die auch natürlich ein gutes Stück egozentrisch ist, weil es geht vor allem um dich und deine Beschäftigung mit dir selbst.
Ja, aber ich glaube, es könnte schon auch als Beziehungskrise gewertet werden, weil du kommst natürlich nach 10 Jahren oder wie lange auch immer wir jetzt zusammen sind, kommst du ja irgendwie an den Punkt, wo Routinen dein Leben dominieren, wo die Kinder den Takt vorgeben, wo vielleicht gar nicht so viel Raum für eine Paarbeziehung ist oder eine sehr romantische Paarbeziehung. Und in dieser Krise oder in dieser vielleicht Beziehungssinnkrise könnte man ja schon sagen, dass die offene Beziehung ein Way out ist oder eine Art, es zu lösen.
Ja, kann man. Aber wie gesagt, es kommt ja mit einem Preis. Und der Preis ist tatsächlich die ständige Auseinandersetzung zwischen uns beiden.
Der Porsche kommt auch mit einem Preis.
Das ist richtig, ja. aber der Porsche ist, wenn du das Geld hast, ist ja trotzdem einfacher herzustellen als eine offene Beziehung, die funktioniert. Weil das,
du meinst, die Maintenance ist einfacher vom Porsche.
Du kannst eine Beziehung öffnen, aber dass sie funktioniert über Jahre, so wie bei uns, ist, das wissen wir beide, eine ständige Auseinandersetzung damit.
Ja.
Und eine ständige Auseinandersetzung mit uns als Paar, mit uns als Beziehung.
Ja.
Ja, und auch nicht immer so, dass es angenehm ist, sondern Nein. teilweise auch sehr anstrengend.
Kann ich aus most recent events bestätigen.
Dazu in einer Folge in 2 Jahren mehr. Ja. Ich möchte noch eine Abgrenzung machen, weil ich das total wichtig finde, nämlich die Abgrenzung zwischen Midlife-Crisis und Depression.
Mhm.
Ich würde sagen, das wirkt ja erstmal so, als hätte das Gemeinsamkeiten, ne? Dass du irgendwie, also eine Krise, ein Strugglen mit sich selbst. Aber eine Depression ist eine klinisch nachgewiesene Krankheit.
Ja, und das ist ja nicht jede Krise gleich eine Depression.
Genau, sondern wir reden eben bei einer Crisis, bei einer Krise über eine Phase, die gegebenenfalls auch eben dann durch eine Beschäftigung mit sich selbst auch einfach vorbei sein kann, sehr impulsgesteuert, während eine Depression eine Krankheit ist, die Behandlung erfordert, bevor sie chronisch wird. Und das ist schon, glaube ich, eine wichtige Abgrenzung. So, und jetzt habe ich den Mitmachteil dieser Folge vorbereitet.
Oh nein. Ich habe Angst.
Und zwar habe ich mal einen Selbsttest rausgesucht.
Okay.
Stecke ich in einer Quarter/Midlife-Crisis?
Okay.
Und ich dachte mir, wir beantworten diese 10 Fragen einfach mal zusammen.
Okay.
Es sind am Ende Ja-Nein-Fragen, aber wir freuen uns natürlich, wenn du ein bisschen Kontext zu deinen Antworten gibst. Ich antworte gerne auch mit dazu und schreibe mal auf, was wir beide antworten. Und dann wird es am Ende eine Auswertung geben und dann erfahren wir, wo wir stehen in dem Segment.
Interessant.
Genau. Die erste Frage. Hast du in letzter Zeit ernsthaft darüber nachgedacht, dir ein neues Hobby zu suchen?
Nein. Glaubst du, ich lüge?
Ich suche
mir aber doch mein Leben lang ständig neue Hobbys. Was ist denn mein neues Hobby?
Kitesurfen.
Das ist doch letztes Jahr dazugekommen. Ja, aber das ist auf meiner Longlist, seit ich 14 bin. Ich war das erste Mal mit 14 Kitesurfen.
Okay.
Das war halt jetzt habe ich die Kohle, mir das auch noch zu gönnen als zusätzliches Hobby.
Du gehst jetzt Skitouren.
Naja, weil klimatische Bedingungen, der Schnee wird schlechter, es ist umweltpolitisch nicht mehr verantwortbar. Es ist die logische Progression meines Hobbys, Berge im Winter.
Okay, alles klar. Gut, also ich halte es für gecheatet, aber ich schreibe mal Nein auf, okay? Ja.
Was ist bei dir?
Nee, ich brauche überhaupt gar keine Hobbys.
Ja.
Also von daher.
Palatro ist dein neues. Kann ich ja auch sagen, ja, du zockst jetzt ein anderes Game. Du zockst jetzt nicht auf der Switch oder auf der PlayStation, sondern auf dem Tablet.
Fairer Vergleich. Kann ich zumindest relaten, kann ich verstehen. Dankeschön, ja, okay. Ich habe noch nie das Gefühl von Langeweile gespürt, glaube ich. Oder ganz selten.
Das will keiner hören, das macht mich wahnsinnig, sowas.
Ich kann auch einfach mal sitzen im Park und einfach mal gucken. Einfach mal gucken.
Das ist mein Horror. Ja.
Zweite Frage. Fühlst du dich manchmal genervt von Menschen, die jünger sind als du und fragst dich, warum sie so viel Energie haben?
Nee. Ich merke das, dass sie mehr Energie haben.
Ja.
Ich kenne das an und lasse mich gerne von dieser Energie inspirieren und mittragen.
Ich würde das genauso beantworten. Ich würde sogar sagen, andersherum, ich versuche mich dem auszusetzen.
Ja, ich finde das auch
super. Ich bin wahrscheinlich der super uncoole Dad, der irgendwie sich immer auf Partys dazustellt,
ja,
zum Beispiel auf Work-Events. Aber ich finde es einfach schön, junge Menschen um sich zu haben und ja, versuche auch mit deren Entertainment-Welt zum Beispiel noch was zu tun zu haben. Also
super spannend, finde ich auch.
So, dass
ich lass mir da auch gern Sachen empfehlen.
Genau, und auch vielleicht eben auch bei der Musik, nicht nur AC/DC zu hören, sondern auch noch irgendwas, was so ein bisschen up-to-date ist. Okay, also dann auch zweimal nein, ja?
Nein.
Also bisher machen wir uns ja ganz gut. Hast du in den letzten Monaten auf Instagram nach einem Sportwagen oder einer Vespa gesucht?
Das ist ernsthaft die Frage?
Ja.
Nach einer Vespa, das ist denn für Arme oder was?
Das ist für Frauen.
Ah, das ist für Frauen. Ist klar. Nein.
Aber du hast doch zuletzt gesagt, du willst durch Vietnam mit dem Motorrad fahren. Ist das nicht dasselbe?
Auch das wollte ich schon immer.
Ja, aber braucht man dafür nicht Motorradführerschein?
Vietnam fragt doch keine Sau.
Ach so, okay. Aber da fahren auch viele Vespas übrigens, falls du dir das nochmal überlegen willst.
Gut, aber nein.
Gut, ich auch nicht. Zum Thema Autos muss ich sagen, klar, ich finde Autos auch cool. Ich hatte nie ein Auto-Fetisch in meinem Leben.
Komm, wie du mit deinen Felgen rummachst.
Ich hatte nie ein Auto-Fetisch in meinem Leben. Also bei mir ist es eher so, ich wünsche mir so ein krasses Offroad-Vehikel, was irgendwie so mega riesig ist. Und so ein Monster-Truck würde ich eigentlich gerne fahren, der aber elektrisch ist natürlich.
Ich hätte gerne so ein Camper-Van, wo wir, oder ist einfach so ein Multivan, wo ich 7 Kinder zum Skifahren mitnehmen kann, wo ich die alle hinten reinsetze und dann mache ich mit denen Skikurs. Das würde mir einen Bock machen.
Und sind die Kinder damit einverstanden? Oder?
Ist mir egal, also, es geht ja um mich.
Verstanden. Viertens, überlegst du öfter, ob dein aktueller Job wirklich das ist, was du für den Rest deines Lebens machen willst?
Nicht mehr oder weniger, als ich das früher gemacht habe. Also klar, sage ich irgendwann mal, ja, wenn ich morgen nicht in die Arbeit komme, geht die Welt nicht unter, aber ich werde jetzt nicht anfangen, Ärztin zu werden.
Ja, ich kann damit schon auch wieder ein bisschen mehr relaten, weil bei mir ist es schon so, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich hätte auch andere Wege gehen können.
Ja, ich auch.
Ich weiß nicht, ob ich damit hadere manchmal, aber es beschäftigt mich schon. Was wäre, wenn ich mich voll committed hätte und Regie studiert hätte? Was wäre dann jetzt? Ja,
das Lustige ist, bei mir sind alle Wege noch offen. Ich könnte das tatsächlich alles noch machen, weil bei mir wäre es halt eher dann nochmal an einem anderen Ort leben und das ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen für mich.
Mhm.
Also außer, dass ich mich dann trennen müsste, weil du keinen Bock hast, aber ja.
Fünftens, und ich spüre hier das erste Jahr. Hast du dich schon mal dabei erwischt, alte Fotos von dir anzuschauen und zu denken, wow, früher sah ich echt gut aus?
Ja, fuck, ja. Ja, aber das hat halt auch jede Frau, die Kinder hat.
Ich weiß nicht, ich habe das genauso. Also von daher, ich würde sagen, das ist Grundmensch. Ich wüsste gar nicht, wer hier mit über 35 mit Nein antwortet.
Ja.
Ist das nicht total klar, dass man Fotos anschaut? Also ich meine, ich habe auf den Fotos vor fünf fucking Jahren, das ist ja noch gar nicht viel, habe ich einen komplett dunklen Bart. Und der ist jetzt halt grau. Das ist halt echt krass, also diese Geschwindigkeit, mit der man jetzt altert über 35, ich finde das wild. Das war doch früher nicht so. Da war ich, weißt du, zwischen 15, 16 warst du über jedes Barthaar froh, was dazugekommen ist. Und jetzt ist es einfach anders.
Ich habe 2 Kinder bekommen und 2 Kinder gestillt. Klar sehe ich das. Schaut das geil aus? Nee. Ja, aber ich...
Also ich stimme dem ja nicht zu.
Ich würde ja trotzdem nicht jetzt Ja ankreuzen, weil das ist doch nicht... Also ich finde trotzdem, dass die Antwort Nein ist.
Zweimal Ja.
Okay.
Gab es Momente, in denen du dich gefragt hast, ob du für etwas zu alt bist? Nur um es trotzdem zu tun.
Ja, klar, Skateboard fahren. Ich finde es jedes Mal peinlich, wenn ich Skateboard fahre, aber irgendwie macht es mir Spaß. Ich hatte unter 30, habe ich immer gesagt, Leute, die über 30 Skateboard fahren, die haben echt Probleme im Leben.
Aber ganz kurz, fährst du gut Skateboard?
Nein, das natürlich auch nicht. Aber ich bin nicht so peinlich, dass ich dann so mit Helm und Schützern rumfahre. Das finde ich ist der Endgegner.
Nee, du bist einfach so, dass du dich direkt auf die Fresse packst.
Richtig.
Und dann
ich leide dann noch
dann Knochenbruch
den Schmerz,
hast. Ja. Super, ja toll. Das ist ja ein tolles Vorbild hier. Ich hoffe, Kinder hören nicht zu. Kinder da draußen und auch Erwachsene, tragt einen Helm beim Skateboardfahren. Das ist ganz wichtig.
Du hast nicht beantwortet.
Ach so, boah, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wo ich so eine Frage mir schon mal gestellt hätte, ob ich für was zu alt bin, um es dann trotzdem zu tun. Nö, würde ich sagen, habe ich nicht.
Okay.
Also wenn ich jetzt überlege, keine Ahnung, du würdest mir Bungee-Jump schenken zum Geburtstag.
Das most obvious Geschenk.
Da würde ich jetzt keine Sekunde überlegen, ob ich da irgendwie zu alt für bin. Also ich würde es einfach machen.
Gut.
Fühlst du dich manchmal neidisch auf Leute, die einfach ihr Leben umkrempeln und auswandern?
Ich kenne niemanden, der das gemacht hat.
Natürlich.
Wer ist denn einfach aus... Ah ja, doch. Ja, schon ein bisschen.
Aha.
Ja.
Mit ein bisschen Nachdenken kommt es doch.
Ja, ein Kollege von mir ist gerade nach Sydney gezogen. Das ist jedes Mal hart für mich, wenn wir sprechen.
Ich würde schon sagen, dass das was ist, wo du durchaus das Gefühl auch von, das könnte ich sein, manchmal hast.
Ja, definitiv. Ich glaube, wenn ich in einer anderen Beziehung wäre, ist das auch definitiv was, was irgendwie auf der Agenda stehen würde oder wenn ich Single wäre.
Toll, vielen Dank. Das klingt schon wieder wie der alte Klotz am Bein, der ich bin.
Nein. Toll.
Achtens. Hast du in letzter Zeit mehr Zeit als sonst in Selbsthilfebüchern, Podcasts oder TED-Talks investiert?
Ja, weil Jahreswechsel ist.
Ja.
Ich meine, ich habe ein ganzes Notion-Board gemacht, also ja.
Aber auf der anderen Seite muss ich da auch wieder sagen, seit ich dich kenne, bist du da, das ist deine Art von Entertainment-Konsum.
Ja,
du guckst ja keine Netflix-Shows, du guckst ja, wenn dann irgendwie ein TED-Talk oder liest ein Buch über schlaue CEOs.
Ja, wenn ich selber nicht schlau bin, gebe ich mir das wenigstens von anderen.
Ich absolut gar nicht. Also ich beschäftige mich wirklich überhaupt nicht mit sowas. Für mich ist Unterhaltung wirklich vor allem fiktional. Ich mag überhaupt keine Selbsthilfebücher da. Ja, das stimmt auch nicht. Ich hatte ja zuletzt das Buch gelesen, Leben ohne Alkohol von Nathalie Stüben.
Mm.
Das habe ich gelesen und das ist ja auch so eine Art Selbsthilfebuch.
Ja, aber ich lese jetzt auch keine Selbsthilfebücher.
Na doch, diese komischen Bücher, die du im Schrank stehen hast, das sind doch Selbsthilfebücher.
Nein.
Komm, wie heißen die denn alle? 10 Dinge, mit denen ich im Job super spannend bin.
Ach, so ein Schwachsinn.
Da sind doch so Bücher, wo so ein Bleistift drauf ist auf dem Cover und so eine Liste von Sachen. Ja.
Ist klar.
Doch, das habe ich schon mal bei uns im Schrank stehen sehen. 9. Findest du dich häufiger in Gesprächen wieder, in denen du über die gute alte Zeit redest?
Nee, ich bin super forward-thinking. Das war noch nie mein Ding, wird es nie sein. Machst du das, über die gute alte Zeit reden?
Ja, für mich ist das halt, also ich bin da ständig.
Echt?
Ich habe das wirklich mit allen guten Freunden, weil auch, glaube ich, wir uns, alle meine besten Freunde kommen aus einem Arbeitskontext tatsächlich. Ich habe alle mal irgendwo in einem Job kennengelernt.
Mhm.
Und unsere Freundschaft hat auch immer irgendwie viel mit, hey, weißt du noch, wie cool das damals war, als wir uns jeden Tag im Büro gesehen haben und als wir so viel Zeit miteinander verbracht haben oder als wir an diesem coolen Projekt gearbeitet haben. Und ich habe letztens erst wieder an eine Zeit gedacht, wo ich einen großen Teil meiner heutigen Freundesgruppe kennengelernt habe. Da habe ich in Karlsruhe gelebt, habe für ein Gaming-Unternehmen gearbeitet. Und klar ist diese Zeit auch verbunden für mich mit einer totalen Sorglosigkeit, weil ich halt nur für mich da war. Mir hat das Geld gereicht.
Aber machst du dir jetzt so viele Sorgen?
Ja, klar, natürlich. Wir leben in München. Wir müssen hier recht viel Kohle ran schaffen, um unser Leben zu finanzieren. Das ist natürlich ein existenzieller Druck und auch die Verantwortung, die ich trage für Kinder und Familie.
Ich sehe das irgendwie nicht so. Also klar, müssen wir viel Kohle ran tragen. Klar ist unser Lebensstandard hoch, bliblablub. Aber wenn es halt nicht mehr so wäre, dann machen wir was anderes. Dann arbeiten wir halt an der Bar, im Strand.
Sorry, aber das ist total unnötig.
Mixen Mojitos.
Also da bist du in Welten unterwegs, die werden nie passieren, sorry. Das sind wir nicht.
Okay.
Das geht auch nicht.
Nächste Frage.
Ja, okay. Gibt es ein Kleidungsstück oder einen Stil, den du plötzlich wieder tragen möchtest, obwohl du ihn jahrelang verachtet hast?
Ja gut, das passiert auch mit Fashion in 2-Jahres-Zyklen.
Also ja.
Nein, die Frage ist scheiße. Nee, aber es gibt so manche Sachen, wo ich mich frage, ob ich die noch tragen kann. So harte Crop-Tops und so, ob ich nicht einfach zu alt bin für sowas.
Ja, aber das wäre ja eigentlich eine gesunde Art, mit dem Altern einverstanden zu sein, dass man versteht, okay, vielleicht kann ich das nicht mehr tragen.
Ja.
Zum Beispiel, ich bin in einem Alter, wo man ganz klar sagen muss, die Cappy geht nicht mehr lange. Das ist irgendwann läppsch. So, irgendwann, so, stell mal vor, willst du einen Mitte-40-Jährigen, der Basecaps trägt? Das ist doch läppsch, also ich finde das total.
Also machen noch viele, um ihr ausfallendes Haar zu covern, oder? Das ist doch der Männer-Move.
Ja, guck, bei mir ist noch alles drauf.
Alles drauf.
Ja. Gut, das waren 10 Fragen. Soll ich mal kurz für dich auswerten?
Werte gerne aus.
Also du bist bei 1, 2, 3, 4 mal ja. Du bist in der Mitte des Tests sozusagen.
Ja, naja.
Du bist in der Beobachtungszone. Vielleicht mal ein bisschen reflektieren, was dich gerade beschäftigt.
Okay.
Und ich habe schon bei den Antworten auch gemerkt, dass du verdrängst an vielen Stellen. Ne? Und dass du dann nicht, du warst ein klares Ja und hast versucht, das irgendwie umzudrehen. Du musst da mal ein bisschen ehrlicher werden. Und ich bin ganz klar nur bei 1, 2, 3 Neins. Das heißt, bei mir ist es, keine Sorge, du bist safe, keine Krise in Sicht, du lebst total im Moment. Beschreib mich doch perfekt.
Auf jeden Fall.
Also ich würde sagen, dieser Test ist
super
bulletproof.
Valide, auf jeden Fall.
Absolut. Dann haben wir zusammen heute herausgearbeitet, ob wir in der Midlife-Crisis sind, was eine Midlife-Crisis ist.
Nein beantworten können.
Ich wollte aber noch eine letzte Sache als Fazit mitgeben. Ich habe in der Recherche dazu immer wieder auch bin ich auf Glücksforschung gestoßen. Und Glücksforschung ist ja sowieso was, was mich sehr interessiert, wo ich auch schon mal versucht habe, eine Doku drüber zu machen. Dementsprechend hatte ich mich schon mal damit beschäftigt.
So selbsthilfemäßig? Hast du ein Buch dazu rumliegen?
Nein. Nein.
Mit so einem Stift drauf?
Wenn, dann gucke ich da YouTube-Videos dazu. Okay. Also lesen schon mal gar nicht. Aber tatsächlich ist die Glücksforschung super eindeutig, wie Glück im Laufe des Lebens Bestand hat und auch, was ein gesundes Leben fördert. Und das ist tatsächlich sozialer Anker, die Community um einen herum, Familie, Freunde. Es gibt die Harvard Study of Adult Development, die läuft seit 1938, ist die längste Studie zum Älterwerden und die läuft auch bis heute, hat inzwischen 700 Menschen, die daran teilgenommen haben oder teilnehmen und die beobachtet werden im Älterwerden, die immer wieder ausfüllen müssen, wie fühlst du dich, geht's dir gut, bist du glücklich? Und die Menschen, die glücklich sind, sind nicht die, die Erfolg haben oder die Geld haben, sondern es sind die, die ihre sozialen Connections gut gepflegt haben und ein starkes soziales Netz haben.
Finde ich ein sehr schönes Schlusswort.
In dem Sinne, ruft eure beste Freundin an, ruft euren besten Freund an, ruft Mama und Papa an, schreibt mal eine WhatsApp.
Nur nicht den Stan anrufen, er mag nämlich nicht angerufen
werden.
Bitte
rufen Sie mich nicht an.
Gut.
Ich würde sagen, das hat Spaß gemacht. Wir werden noch, ich bin jetzt ein bisschen gehuckt und werde für kommende Folgen weitere Selbsttests werde ich recherchieren, yes, mit denen wir uns beschäftigen können. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche am Vanilla Monday, wie jeden Montag.
Alright.
In diesem
und
Sinne.
Ciao.
Ciao, ciao.
Vanilla Only. Von und mit Carmen und Stan.